Und deswegen freue ich mich, wenn ich die Gelegenheit habe, heute das Wort Gottes wieder weiterzugeben. Und auch heute sind es zwei Teile, die scheinen überhaupt nicht zueinander zu passen. Aber ich vertraue darauf, dass Gottes Geist das so lebendig macht, dass wir davon Klarheit und Gewinn für unser Leben haben. Gewinn, also dass das Leben gelingt. Zunächst einige Verse aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19. Und ich sage ein paar Worte vorneweg. Alle haben wahrscheinlich schon mal den Ausdruck gehört vom Doppelgebot der Liebe. Doppelgebot. Also, es gibt nicht nur ein Gebot der Liebe, sondern ein Doppelgebot. Zwei Gebote, die zusammen. Wer kann uns sagen, was damit gemeint ist?
Na, liebe Gott den Herrn von ganzem Herzen und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.
Warum heißt das Doppelgebot?
Na, Liebe überhaupt.
Weil Jesus gesagt hat, das ganze Gesetz ist zusammengefasst in dem Gebot, nämlich im ersten der 10 Gebote. Das heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit all deinen Kräften und mit deinem Verstand. Und das andere ihm gleich ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das nennt man Doppelgebot der Liebe. Die Liebe zu Gott. Das ist keine theoretische. Das ist auch nicht zuerst ein Gefühl. Das ist eine Ganzhingabe der Persönlichkeit an eine andere. Nämlich an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der unsichtbar ist, aber jedem Menschen nahe geworden in Jesus Christus. Wenn uns gesagt ist, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit all deinen Kräften und mit deinem Verstand, dann bedeutet das, dass die Gottesliebe keine theoretische Sache ist, sondern unsere ganze Persönlichkeit in Aktion versetzt. Deswegen, wir können den Gottesdienst nicht so feiern, dass man sitzt und sich berieseln lässt, sondern wir nahen Gott mit aufgedecktem Angesicht. Wir loben ihn mit Herzen, Mund und Händen. So wird Liebe praktisch. Und das zweite im Gleichen, sagt Jesus, ist, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Kommt gleich die Frage, wer ist denn dein Nächster? In manchen Übersetzungen, in manchen Sprachen kann man das übersetzen mit Nachbarn. Da finde ich, wird es schon ganz schön schwierig, wenn man das mal so wörtlich nimmt. Es gibt durchaus Menschen, die haben ganz nette Nachbarn, aber es gibt eben auch welche, die haben Nachbarn, die kann man an Bosheit nicht übertreffen. Ist das wirklich gemeint, dass wir die so lieben sollen, wie wir Gott lieben? Oder kann man sich den Nächsten aussuchen? In unserer Kultur kann man sich ja wenigstens, fast immer zumindest, seinen Ehepartner aussuchen. Aber ungefähr in der Hälfte der Welt funktioniert das anders, da wird der zugeteilt. Da ist es schon eine große Herausforderung, das überhaupt auszuhalten, geschweige denn noch denjenigen zu lieben. Das haben damals die Leute auch gefragt, haben Jesus gesagt, wer ist denn mein Nächster? Weil sich garantiert welche gedacht haben, am besten sind das Leute aus meinem Stamm, wahrscheinlich auch noch die anderen Israeliten, aber die Fremden sind höchstens die Übernächsten. Gott sei Dank müssen wir die nicht lieben. Dann bringt Jesus ja diese interessante Geschichte mit dem barmherzigen Samariter.
Lukas 10, 30 bis 37.
Genau. Die Geschichte, denke ich, ist den meisten bekannt. Jesus sagt, ein gewisser Mann, also jemand Bestimmtes, läuft von Jerusalem nach Jericho. Es ist ein mehrstündiger Weg, der geht vom Gebirge in Richtung Totes Meer. Und dort, wo der Mann allein unterwegs ist, wird er von Räubern aufgelauert und die rauben ihn und schlagen ihn tot. Wie der Mann dort so sterbend und hilflos liegt, kommt als erstes ein Priester vorbei. Ich gehe mal davon aus, dass der in die andere Richtung unterwegs war, zum Tempel oder vielleicht auch vom Tempel kam und nach Hause wollte. Also ein Mann Gottes, von dem man erwarten könnte, dass er sich um Verletzte oder Sterbende kümmert. Er sieht ihn, geht vorbei. Zeit später kommt ein Levit. Das könnte man sich am ehesten heute vorstellen als ein kirchlicher Mitarbeiter. Ein Diakon oder jemand, der sonst im kirchlichen Dienst ist. Und auch er sieht diesen Mann und macht sich davon. Jesus sagt nicht, warum sich diese beiden Leute verpisseln. Deswegen bleibt das tatsächlich dem Nachdenken offen, was dahinter stehen könnte, was die Motivation sein kann. Mir fallen also mindestens zwei Gründe ein. Für den Priester mag die erste Überlegung gewesen sein. Wenn der Mann tot ist und ich fasse den an, dann habe ich mich an einer Leiche verunreinigt und muss mich vom Gottesdienst fernhalten, da werde ich selber unrein. Das kann ich nicht riskieren. Und ihr Lieben, damit, mit solchen Argumenten, kann man sein Gewissen eigentlich in jeder Hinsicht beruhigen. Und der Levit könnte gedacht haben, boah, ist das eine gefährliche Ecke hier. Bloß nicht hier aufhalten, schnell davon. Bestimmt gibt es noch mehr Verbrecher hier. Und so kann man verschiedene Szenarien weiter überlegen, womit man sich aus solcher Situation herausnimmt. Der Priester könnte gesagt haben, wenn die hier schon so einen armen Landstreicher ausrauben und niederschlagen, was ist denn erst mit meiner teuren Dienstkleidung? Der Levit könnte gedacht haben, jetzt hatte ich mehrere Tage Tempeldienst, endlich will ich nach Hause zu meiner Familie, so kann ich mich nicht auch noch stundenlang mit jemandem abgeben, wer weiß, wann hier der Rettungsdienst vorbei ist. Und man macht die Augen zu und geht. Dann kommt als drittes ein Mann vorbei, mit allem, was von ihm sonst berichtet ist, muss man damit rechnen, dass das ein Handelsreisender war. Er kommt mit einem Esel, er hat eine Reiseapotheke dabei, er sieht den Mann, er geht hin, sieht, dass er noch Leben hat, macht Erste Hilfe, versorgt seine Wunden, verbindet ihn, setzt ihn auf sein Reittier und fährt ihn in die nächste Klinik. Das heißt, geht mit ihm zu einer Herberge, mietet für ihn ein Zimmer, sagt zu dem Wirt, versorge ihn, bis ich zurückkomme, ich bezahle ihn dafür. Dann kommt die Frage von Jesus, wer von den dreien ist der Nächste? Ich habe lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass die Fragestellung von Jesus andersherum ist, als man spontan denkt. Wir definieren auch so, das, was der Mann gemacht hat, war Nächstenliebe. Und in der Christenheit hat sich dadurch eingebürgert, egal wo es irgendeine Not gibt, musst du unbedingt helfen. Du musst ja den Nächsten lieben. Aber eigentlich sagt Jesus ganz was anderes. Wer von diesen ist der Nächste? Damit beantwortet er die Frage, wer der Nächste ist. Und die Leute sagen, der die Barmherzigkeit geübt hat. Was bedeutet das denn dann für uns? Was ist die Schlussfolgerung? Und ich bitte immer, dass wir so sorgfältig das Wort lesen, dass wir nicht diese Kurzschlüsse alles so mit aufsammeln.
Das waren Eltern und Juden, die waren miteinander nicht gut.
Nee.
Da waren Feinde.
Ja, konnten sich nicht gut aushalten.
Und trotzdem der Halbjahr.
Ja.
Na, vielleicht so, wenn wir gefordert sind, Barmherzigkeit zu zeigen, dann sollen wir sie auch zeigen. Dann sollen wir sie auch geben.
Nochmal andersrum. Die letzten Verse sagen ganz klar: Wer von diesen dreien dünkt dich, der Nächste gewesen zu sein von dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Er sprach zu ihm, geh hin und tu du das Gleiche. Daraus schließt man kurzfristig, das ist Nächstenliebe. Aber Jesus gibt erst das Beispiel, wer der Nächste ist. Der die Barmherzigkeit tut, erweist sich als der Nächste. Und der ist die Liebe. Das heißt, die Nächstenliebe wird nachdem dieser Mann wiederhergestellt ist, gerettet ist, gefordert von ihm. Er hat seinen Nächsten zu lieben. Der unter die Räuber gefallen ist, der gerettet hat. An den richtet sich das Gebot der Nächstenliebe.
Das heißt, diese Gerettete, dann soll das Nächstenliebe ausüben.
Genau, ja, und zwar, weil er als Jude sich wahrscheinlich bis zu diesem Tag automatisch über den Fremden gestellt hat. Das ist ja nur ein Samariter. Dann merkt er, dass er sich als der Nächste erwiesen hat. Und damit fällt eher unter, also damit kriegt das Gebot der Nächstenliebe ein Ziel. Ich werde, das war eine Vorgeschichte. Ich will deswegen auf den Ursprung zurückgehen.
Hast du noch ein bisschen Samen, dass das reinfällt? Kriegt das noch nicht gerafft?
Wer von denen, die Frage ist, ist der Nächste, der die Barmherzigkeit geübt hat? Der erweist sich damit als der Nächste, für den der unter die Röhre gefallen ist. Mhm. Wenn es heißt, die Himmel tue dasselbe, dann blenden wir aus, wie das Gebot der Nächstenliebe nämlich eigentlich heißt. Und auf das komme ich dann zurück. Ich denke, damit wird es deutlich.
Okay. Hier, wir sind immer das als Nachbar.
Was habe ich gesagt? In vielen.
Und das ist
schwer zu verstehen. Genau. Das versteht ihr, das wusste ich, dass das nämlich in manchen Sprachen merkwürdig übersetzt ist, weil man vielleicht auch das Wort Nächste.
Ich sehe hier, welche von diesen drei war der Nachbarn von diesem Mann?
Das passt nicht. Nee, das kann man so dann nicht verstehen. Höchstens, wenn man in eurer Kultur für die Nachbarn alles macht. In meiner war das so. Im Erzgebirge, wo ich aufgewachsen bin, da konntest du die Türen auflassen und die Nachbarn haben sich gleich darum gekümmert. Oder du bist weg gewesen und die haben deine Hasen mitgefüttert. Das ist auch wirklich Nächstenliebe. Tätige Nächstenliebe. Und gegen so jemanden kann man sich da nicht wenden. Darf man sich nicht wenden.